Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Die Saarfrage meldet sich zurück aus der Sommerpause. Wir haben die Sommerpause ein bisschen verkürzt. Im Politgeschäft sind es ja meistens 6, manchmal auch 8 Wochen. Bei uns waren es nur maximal 4, weil es gibt viel zu besprechen und es gibt auch jede Menge Rückmeldungen aus der Sommerpause. Ich habe mit einem Lehrer dieser Tage gesprochen, den ich an der Stelle herzlich grüße. Der sagte mir, ich war im Urlaub und habe mir den ganzen Tag nur die Saarfrage angehört und drüber nachgedacht. Und ich habe Bock, mit zu diskutieren. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, wenn wir den einladen. Euch, das ist in erster Linie Jorgo Chatzimarkakis, zugeschaltet aus Brüssel. Lieber Jorgo, herzlich willkommen.
Guten Morgen nach der verkürzten Sommerpause, die ja noch gar nicht begonnen hat.
Und das ist Christoph Hartmann, zugeschaltet aus Luxemburg. Christoph, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie ist denn die Lage in Brüssel zur Saarfrage, Jorgo?
Viele Reaktionen. Ja, das freut mich sehr, weil natürlich sind das alles Deutschsprachige hier in Brüssel, aber auch viele Saarländer, die aus dem Saarland mir gesagt haben, sie haben da reingehört. Sie finden das interessant, spannend, bitten uns um manche technische Verbesserung. Das kriegen wir hin, da bin ich ganz sicher. Aber sowas hat gefehlt und ich habe sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und das freut mich sehr, dass das, was wir hier tun, vielleicht sogar einen konstruktiven Beitrag leistet für, mit Sicherheit einen konstruktiven Beitrag leistet für unser Saarland.
Ja, das mit der Technik ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man an 3 verschiedenen Orten sitzt. Normalerweise müsste jeder dort in ein Podcast-Studio gehen. Das ist demzufolge einfach nicht so. Aber Christoph, was gibt's denn aus Luxemburg?
Also bei mir ist es so, dass ich ja jeden Tag pendel zwischen Luxemburg und dem schönen Saarbrücken und ich deswegen eher Saarbrücker Reaktionen bekomme, die aber spannend sind, die uns auch Hinweise geben, A, worüber wir reden sollen, B, auch wen wir einladen können. Und das haben wir ja schon gesagt, dass wir jetzt in den nächsten Wochen zunehmend auch Gäste einladen werden, um mit diesen die Dinge zu besprechen. Denn was wir ja vor der Sommerpause schon besprochen haben, dem Saarland geht es nicht besonders gut. Wenn man auf auf das Instagram-Profil der aktuell exponiertesten Saarländerin, sprich der Ministerpräsidentin, schaut, dann hat die eine Woche ihr Sommer, wie nannte sich das, Sommertour, glaube ich, gemacht und erzählt dann, was sie da alles für tolle Menschen und für tolle Initiativen sieht. Außer jeder Frage, es gibt tolle Menschen und tolle Initiativen in diesem Land, aber ehrlicherweise, es reicht nicht. Wir sind immer in den letzten auf den letzten Plätzen, was die Wirtschaftsentwicklung angeht. Und deswegen müssen wir da ganz dringend was tun.
Ganz dringend was tun. Die Stahlindustrie spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Es gab in der Zwischenzeit, seit wir zuletzt über das Thema Stahl gesprochen haben, ja doch noch mal jede Menge Bewegung. Ich erinnere daran, dass ArcelorMittal sich gemeldet hat und zum Thema grünem Stahl, naja, wie will man es bezeichnen, einen Abgesang hingelegt hat. Und unser Saarstahl-Chef hat sich in der FAZ geäußert und das sehr, sehr prominent. Jorgo, was hältst du von dem Abgesang von ArcelorMittal auf den grünen Stahl?
Ich kenne ArcelorMittal, größter Stahlhersteller der Welt, ganz gut und sehr gut, weil sie in meinem Verband Hydrogen Europe Mitglied sind. Und von Anfang an, seit sie vor 7 Jahren beigetreten sind, einen kritischen Blick hatten auf folgende Frage. Müssen wir unbedingt Eisenerz importieren an einen Standort Saarland oder an einen Standort Salzgitter oder Duisburg und zusätzlich Wasserstoff importieren? Oder mache ich ArcelorMittal als indischer Konzern, die haben in Luxemburg ihren Hauptsitz, aber im Grunde sind sie ja, Herr Mittal ist einer der bekanntesten, reichsten Inder. Oder mache ich das an den Stellen global, wo die Gestehungskosten für den Wasserstoff sehr billig sind? Und das ist nicht unbedingt das Saarland. Und das ist eine Logik, Die ist absolut zutreffend. Ja, es macht Sinn, die sogenannten Eisenschwämme, die reduzierten Eisenschwämme einmal zu importieren und nicht zwei massive Grundstoffe zu importieren. Völlig klar. Und deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, als Verbandschef, muss das ganz klar sagen, dass ArcelorMittal gesagt hat, wir wollen das deutsche Geld für die Direktreduktion nicht. Das bleibt dann frei für diejenigen, die die Direktreduktion machen. Und das sind drei. Das ist Salzgitter AG, das ist ThyssenKrupp Duisburg und das ist unsere Saarstahl AG, das ist also unser Saarland. Und warum ist das so wichtig? Weil wir aus Resilienzgründen Stahlproduktion genauso wie Chemieproduktion in Deutschland, im Saarland brauchen. Das ist eine Grundindustrie. Und wir können sagen, wir geben die gesamte Abbildung der Wertschöpfungskette auf. Dann sind wir abhängig von anderen. Das können wir tun. Aber wir können auch sagen, nein, wir machen den Fehler nicht, den uns einige, ich sag mal, naive Deindustrialisierungsfanatiker, die sagen, je weniger Industrie wir haben, desto weniger CO2 stoßen wir aus und wir sind Vorreiter in der Welt. Ja, nur dummerweise verlieren wir dabei sehr viele Arbeitsplätze und verlieren eben Deutungshoheit. Haben wir bei der Atomindustrie erlebt, geben das ab, verlieren die Deutungshoheit. Erleben es jetzt eventuell beim Stahl, muss verhindert werden, kann verhindert werden. Und da sind wir dabei. Ich werde gleich noch auf Details eingehen. Insofern, ich bin über die Entscheidung froh. Ich hätte mir von unserem CEO der Saarstahl ja, vielleicht noch das ein oder andere Element gewünscht, wie man, warum wir die Stahlindustrie in Deutschland brauchen. Denn das Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war in der Tat sehr prominent. Aber er hat seine Standpunkte gemacht und er hat da meine persönliche volle Unterstützung. Ich erinnere mich noch sehr gut, Völklinger Hütte vor wenigen Wochen, wo wir eben eine große Veranstaltung mit der Ministerpräsidentin und auch mit ihm gemacht haben zum Thema, was passiert, es war der Geburtstag Robert Schumanns, was passiert eigentlich in Zukunft aus der EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl? Warum machen wir nicht eine Europäische Gemeinschaft für Wasserstoff und Stahl? Hat die Ministerpräsidentin unterstützt. Sie kennt Herrn Rauber natürlich sehr gut, ist mir völlig klar. Aber der Standpunkt, der Standort Saarland und der Standpunkt der saarländischen Landesregierung ist hier klar und fest. Und das ist mutig. Das hat kein anderes Bundesland so deutlich gemacht. Und angesichts der Absagen von anderen Industrien, Stichwort Wolfspeed, macht es Sinn, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren, die zu pflegen, die auszubauen. Und damit auch ein Leuchtturm zu sein.
Stefan Rauber sagt in dem Interview der FAZ ja mehrfach, dass der Abgesang auf die Stahlindustrie schlichtweg falsch ist. Und er nennt dort auch mehrfach, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das sei eine Aufgabe für Berlin und für Brüssel. Sie müssten nämlich in erster Linie Billigimporte aus Fernost stoppen und für wettbewerbsfähige Strompreise sorgen. Das stehe über allem. Zitat Ende. Christoph, inwiefern sind denn welche politischen Rahmenbedingungen nach der neuesten Diskussion, Stichwort ArcelorMittal, aus deiner Sicht notwendig?
Also ich würde gerne nochmal an einer anderen Stelle anfangen, bevor ich auf die Frage komme, lieber Thorsten. Nämlich, ich bin ja bei uns derjenige, der hier das Enfant terrible ist und dafür zuständig, sich mit jedem hier anzulegen. Warum hat denn die Stahlstiftung die personelle Entscheidung getroffen, einen Nicht-Stahlmann zum Chef zu machen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Job dort als Vorstandsvorsitzender nicht so ganz schlecht dotiert ist und dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dort Stahlleute zu kriegen, also Leute, die seit 20, 30 Jahren an herausragender Stelle weltweit auch Stahl produzieren. Sie haben aber jemand genommen, das soll vielleicht an der Stelle nochmal, und zwar in erster Linie wertfrei gesagt werden, der eigentlich ein Politiker ist. Denn Stefan Rauber hat Germanistik und Amerikanistik studiert und war unter anderem Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium im Saarland und ist dann rübergewechselt. Also alles andere als eine klassische Karriere an der Stelle. Und das macht ja nur dann Sinn, wenn man eigentlich der Meinung ist, dass der Vorstandsvorsitzende nicht in erster Linie sich um den Laden intern kümmern soll, sondern dass er insbesondere auch Lobbyarbeit machen muss und deswegen genau die Rahmenbedingungen nach außen verbessern soll. Wenn das der strategische Hintergrund gewesen ist, dann kann ich diesen strategischen Hintergrund nachvollziehen. Das ist aber natürlich dann auch eine strategische Entscheidung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was Rauber ja auch selbst sagt, ist, dass der Strompreis so hoch ist. Wir haben im internationalen Vergleich Strompreise, die beispielsweise in Nordeuropa, also in skandinavischen Ländern, zwischen 7 und 10 Cent liegen. Wir haben Strompreise in China und in den USA, also ich rede jetzt immer über Industriestrompreise, die in der gleichen Größenordnung liegen. Und Stefan Rauber, in Klammern SPD, sagt ja in diesem FAZ-Interview sehr laut, dass der Ausstieg aus der Atomenergie, aus der Kernkraft falsch war. In Klammern das, was jeder Volkswirt, Betriebswirt weiß. Wenn du das Angebot verknappst, geht der Preis halt nach oben. Und das ist das, was passiert ist. Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen und der Preis ist nach oben gegangen. Da kann jetzt jeder noch erzählen, dass das auch was mit Corona und sonstigen Dingen zu tun hat. Ja, alles klar, aber trotzdem kann man es ja im internationalen Vergleich sehen. By the way, Frankreich hat übrigens auch niedrigere Stromkosten als wir. Schöne Grüße, bei dem, was da die Atomkraft ebenfalls für eine Rolle spielt. So, warum ist der Strompreis so notwendig? Weil jeder, der sich physikalisch mit dem Thema, wie wird denn Wasserstoff produziert, ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, dass du mit Stromeinsatz aus Wasser, du trennst eben Wasserstoff von dem Sauerstoff und produzierst darüber eben den Wasserstoff. Und dieses braucht einen Einsatz von Energie, von Strom. Und jetzt kann man natürlich sagen, das holen wir alles aus erneuerbaren Energien, aber wir wissen auch, dass das Saarland jetzt nicht unbedingt der absolut präferierteste Standort für das Thema erneuerbare Energien ist. Dann müsste man die erneuerbaren Energien irgendwie importieren. Also insofern ist das mit dem Standort Saarland schon ehrlicherweise alles andere als ganz einfach.
Einspruch, euer Ehren. Wir haben erstens, du sprachst es an, lieber Christoph, die neue Aussage, Stefan Rauber ist SPD. Und wenn er sagt, ich brauche Atomstrom, dann ist das schon mal ein Fingerzeig in die Richtung, in welche das geht. Wir haben Cattenom um die Ecke. Wir haben Frankreich nebenan. Wir können also tatsächlich von den günstigen Produktionsmethoden Frankreichs profitieren. Nummer eins. Nummer zwei, wir haben Lothringen. Auf der anderen Seite noch um die Ecke mit weißem Wasserstoff, also mit natürlichem Wasserstoff. Da kann man jetzt lang hin und her reden, wie lange das noch dauert, bis wir da dran sind. Ich schätze 5 Jahre. Wir brauchen Fördermethoden für den natürlichen Wasserstoff, der in der Erdkruste ist und in Lothringen ziemlich weit nach oben, in einer Blase nach oben gespült wurde, sodass wir hier sehr günstige Konditionen haben. Mit einer Pipeline, die zum Teil liegt, zum Teil erneuert und gebaut werden muss, ist das alles in 5 Jahren machbar. Insofern, was den Wasserstoff angeht, werden wir im Saarland gut versorgt sein, die Saarindustrie, die Stahlindustrie im Saarland, plus die Anbindung an das sogenannte Kernnetz. Die alte Bundesregierung hat ein Kernnetz beschlossen, circa 10.000 Kilometer durch ganz Deutschland. Und hier wird gerade vorbereitet, gibt Verbindung auch zu Katharina Reiche, der neuen Wirtschaftsministerin, dass dieses Kernnetz sich erstmal konzentriert auf die Hauptabnehmer. Das sind Salzgitter, das sind ThyssenKrupp Duisburg und das sind Saarstahl. Plus Baden-Württemberg, da können wir vielleicht später nochmal hinzukommen. Baden-Württemberg ist ein Land, das in seiner Kraftwerkstrategie auf Wasserstoff setzt. Das heißt, wir haben vier Pole und die liegen alle, bis auf Salzgitter, liegen die auf der Westschiene. Und darauf wird sich das Kernnetz konzentrieren. Also von Wasserstoff her werden wir nicht das Problem haben. Das Problem wird, da hast du völlig recht, lieber Christoph, in der Tat beim Strompreis liegen. Denn wir haben ja in der Stahlproduktion nicht nur den Einsatz von Eisenerz, das dann eben über Reinigungsprozesse ja, neuer Stahl wird, sondern wir haben auch Schrott. Ne? Schrott, der geschmolzen werden muss. Und das macht man über den elektrischen Lichtbogen. Der Name sagt schon, da steckt eine Menge Strom drin. Und da muss ich dir wiederum recht geben. Die Strompreise in Deutschland sind ja nicht nur durch den Abgesang auf die Atomindustrie so teuer, sondern vor allem durch die Integration der Erneuerbaren. Also wir haben, wenn wir Erneuerbare haben, wo, das ist ja großartig, das ist gut, haben wir aber Schwankungen. Und diese Schwankungen müssen ausgeglichen werden, weil ein Stromnetz braucht Ruhe, braucht Stabilität. Jetzt darf ich nur mal die Kosten für das Jahr 2024, dieser Schwankungsausgleich, was das kostet. Das sind die sogenannten Netzengpass- und Abregelungsmaßnahmen. Und da hatten wir im Jahr 2024 in Deutschland einen Preis von, jetzt kommt es, 2,2 Milliarden Euro. Im Jahr davor war es ähnlich hoch, im Jahr davor war es leicht drunter. Wenn wir die letzten 5 Jahre zusammenzählen, seit wir sehr viele Erneuerbare haben in der Stromproduktion, kommen wir locker auf fast 6 Milliarden Euro. Die Bundesnetzagentur verschweigt das auch nicht mehr. Sie hat es aber verschwiegen. Ja, die Bundesnetzagentur hat das immer unter den Teppich gekehrt. Wollte man nicht drüber reden, weil das natürlich die Stromgestehungskosten unheimlich belastet. Und das ist das Problem. Die neue Bundeswirtschaftsministerin sagt deswegen auch, um Gottes Willen, wenn ich kein Netz habe, kein Stromnetz, ja, dann kann ich nicht weiter wahllos Erneuerbare ausbauen, weil dann habe ich immer mehr Netzengpasskosten und dann steigen die Gesamtkosten des Stroms für alle Beteiligten. Und deswegen hat sie die Maßnahme jetzt getroffen, lasst uns doch jetzt den Ausbau der Erneuerbaren bitte anpassen an den Netzausbau. Und der ist nicht trivial, da kommen wir nicht so schnell voran, wie wir dachten, hätten aber eine Chance, und jetzt kommt noch mal ein zentrales Argument. Wenn wir die sogenannte Sektorkopplung machen, die Sektorkopplung ist etwas, was wir in Deutschland mehr oder weniger erfunden haben. Wir verbinden quasi das Gasnetz und das Stromnetz. Wir sind in Deutschland mit Holland zusammen und den Belgiern gesegnet mit dem dichtesten Gas- und Stromnetz in Kombination. Da sind wir den Chinesen, den Amerikanern 20 Jahre voraus. Was wir aber machen müssen, ist die Kombination aus beiden. Das geht über Wasserstoff, ist ja klar. Ja, wenn du zu viel Strom hast, den du dann statt abzuregeln, also statt die Windkraftanlage abzubauen, und der Betreiber bekommt trotzdem Geld, ja, er hat das ja gesetzlich gesichert, dann produzierst du in der Zeit Wasserstoff und kannst die Pipeline nutzen, als weitere Infrastruktur, um den Stromnetzwerkengpass zu überwinden. Also zwei Netzwerke billiger als eins, weil man durch die Kombination enorme Kosten spart. Ich brauche aber, und damit höre ich auf, um Henne- und Ei-Probleme zu überwinden, einen Abnehmer. Wenn ich keinen Wasserstoffabnehmer habe, dann lohnt sich das auch nicht. Wenn aber Saarstahl sagt, wir sind der Abnehmer, dann habe ich den Abnehmer, der mir gleichzeitig die Grundindustrie hier hält und mir hilft, die Amortisierungskosten für den Umbau des Wasserstoffnetzes zu bewältigen. Und genau das ist die Strategie der Bundesregierung, schon der alten, aber auch der neuen. Und wenn sich das Saarland hier einfindet als starker Faktor, als Leuchtturm, dann hat es sogar eine wegweisende Wirkung. Und da werden sich die restlichen Bundesbürger irgendwann bedanken.
Stefan Rauber gibt in dem Interview mit der FAZ ja eine klare Richtung vor, nämlich wohin müsste der Industriestrompreis denn fallen? Er sagte unter 5 Cent pro Kilowattstunde. Die nächste Frage, die die FAZ stellt, ist, so viel kann die Regierung vermutlich nicht subventionieren. Wäre es nicht ohnehin besser, den Stahl woanders zu produzieren, wo es billiger geht? Antwort Stefan Rauber, das ist die falsche Frage. Aha, was ist denn die richtige Frage, Stefan Rauber? Wollen wir eine eigene Stahlproduktion in Deutschland haben? Das ist ja dann die Kernfrage. Christoph, wollen wir die? Brauchen wir die? Und muss die denn sein? Oder, Jorgo, sagst du, weg damit?
Ja, ich sag mal ganz kurz und ganz schnell, die muss bleiben, ja, weil die Mutter aller Industrien, wissen wir, ist die Chemieindustrie, die wandert gerade ab und wir wissen, was das bedeutet an Verteuerung für chemische Produkte. Und deswegen ist es bei der Stahlindustrie ähnlich. Wir haben Autobau, Automobilbau, wir haben den Bau von Windkraftanlagen, von denen wir mittlerweile auch leben, die wir exportieren. Das ist Stahl. Und wenn wir den nicht selber produzieren, müssen wir ihn importieren. Und angesichts der schwierigen Weltmarktsituation insgesamt, trotz dieses Deals, den Frau von der Leyen mit Donald Trump dahingelegt hat, angesichts der schwierigen Weltmarktsituation, wollen wir uns da nicht abhängig machen. Besser ist, resilient zu denken und selbst herzustellen. Da hat Stefan Rauber völlig recht und da unterstütze ich ihn.
Ja, da bin ich ehrlicherweise anderer Meinung, weil dann kriegen wir mit der gleichen Argumentation, hätten wir die Steinkohle im Saarland aufrechterhalten müssen. Mit der gleichen Argumentation hätten wir an verschiedenen anderen Stellen, also schöne Grüße an Intel, ne, das ist ja genau das, was versucht worden ist. Wir müssen eine eigene Chipproduktion in Deutschland haben. Wir müssen dieses und jenes und alles in Deutschland selbst haben, weil wenn wir das alles nicht machen, sind wir von anderen abhängig. Das werden wir nicht hinkriegen. Die Fragestellung ist, ob wir nicht in Europa, ich bin ja gerne bereit zu sagen, okay, wir sollten uns nicht von chinesischem Stahl abhängig machen, okay, aber Europa ist groß und wir können gegebenenfalls auch in Europa andere Standorte haben, bei denen wir dann eine Stahlproduktion haben. Denn, und das ist ja der nächste Punkt, auf den ich dann vielleicht hinweisen darf, das Potsdamer Institut für Klimafolgenabschätzung, Leibniz, gehört zur Leibniz-Gesellschaft, also eins der großen Forschungsinstitute oder Forschungsnetzwerke, die es in Deutschland gibt, schlägt genau in die gleiche Kerbe. Die sagen de facto, deutscher Stahl ist mittel- und langfristig nicht wettbewerbsfähig. Wir sollten den Stahl eben genau importieren. Das würde zu deutlichen Senkungen führen. Denn nochmal, Rauber sagt, wir müssen unter 5 Cent kommen. Es gibt fast kein Land der Welt, wo wir unter 5 Cent sind. Also das halte ich, also de facto sagt der ganz klar, wir brauchen Protektionismus, wir brauchen einen subventionierten Strompreis, wir brauchen subventionierte Investitionen und nur dann sind wir in der Lage, in Deutschland Stahl zu produzieren. Das ist die Aussage ganz eindeutig und die wird eben gebackt, beispielsweise vom Potsdamer Institut für Klimafolgenabschätzung. Also ich kann es ja aus Sicht einer Person, die im Stahl arbeitet, kann ich das ja alles nachvollziehen. Ja, aber ob das wirklich die Zukunft ist, damit das auch klar ist, selbst wenn wir damit aufhören würden, wird das ja nicht bedeuten im ersten Schritt, dass wir morgen die Stahlindustrie dicht machen im Saarland. Aber nochmal, wir haben auch an anderer Stelle es geschafft, Transformationen durchzuführen, Restrukturierung der saarländischen Wirtschaft durchzuführen. Und ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn sogar schon der Stahlchef sagt, das geht nur durch Protektionismus und durch dauerhafte Subventionierung.
Das hat er so nicht gesagt. Also, Protektionismus hat er nicht gesagt. Und erstens, es würde die Stahlindustrie zum Stillstand bringen. Ja, wir sind im Moment in einer Phase der Überkapazitäten auf den Stahlmärkten weltweit. Der Stahl aus Asien ist so billig, dass unser deutscher und saarländischer Stahl absolut nicht wettbewerbsfähig ist. Der würde zum
Ja.
Stillstand kommen. So, und jetzt frage ich, wenn es denn so ist, kommt zum Stillstand. Und Ford ist zum Stillstand gekommen. Und ZF baut ab. Übrigens aus Gründen, die zusammenhängen. Wann machen wir uns denn mal ehrlich, setzen uns hin und sagen, es gibt keinen freien Welthandel im Moment mehr. Es gibt eine WTO, die kaputt ist, die nicht funktioniert. Und es gibt zwei große Mächte, China und die USA, die diese Situation exakt ausnutzen für ihre Zwecke. So, und jetzt komme ich zum Potsdam-Institut, dem sagenumwobenen, großartigen Potsdam-Institut für Klimaforschung, das uns vorausgesagt hat, wir würden jetzt durch den Umstieg auf Erneuerbare und auf Batterien ein starker Standort werden, wir würden Vorreiter für die Welt sein. Ja, bin ich denn verrückt? Ich gucke jeden Tag in die Zeitung und sehe, dass im Bereich der Zulieferer, im Bereich Automobil. Letzte Woche Porsche Gewinneinbruch 91%. Arbeitsplätze zerstört werden und gleichzeitig unsere Abhängigkeit von China sukzessive steigt. Die Chinesen haben ihre Exporte für die Rohstoffe und seltenen Erden, die wir brauchen, um Batterien zu machen. Hier bei uns haben sie gestoppt. Unser Northvolt-Projekt ist so wie das Wall Street-Projekt gescheitert. Bin ich denn verrückt, immer weiter zuzugucken, wie andere große Regionen uns abhängiger machen von denen und ich nicht mal in der Lage bin, das wenige, was ich habe, zu schützen? Also hier sage ich ganz klar, gebe ich Stefan Rauber komplett recht, weil er eben einer der ganz wenigen ist. Es sind nur drei Unternehmen, die noch dazu in der Lage ist. Bei ThyssenKrupp wissen wir nicht, wie das ausgehen wird. Bei Salzgitter weiß ich, dass es so bleibt. Und Saarstahl und Salzgitter werden am Ende die beiden Stahlunternehmen sein, die definitiv diese Direktreduktion machen. Und wenn wir diese Grundindustrie tatsächlich nicht bewahren, dann verlieren wir einen ganz großen Baustein. So, ich erinnere daran, was passiert ist durch den Dieselskandal mit der Automobilindustrie. Dort wurde dann politisch betrieben, dass wir umstrukturieren, dass wir auf Elektromobilität gehen. Die Margen sind so klein. Nochmals, Gewinneinbruch Porsche 91%, das ist schon eine Marke. Und das werden wir erleben in der nächsten Zeit auch bei anderen Dingen, die von der Stahlbranche abhängen, durch diese, ja, Wettbewerbsunfähigkeit unserer Produkte. Und jetzt muss man einfach mal, ja, auch in verteidigungspolitischen Maßnahmen denken. Wir müssen uns wehren, wir müssen uns verteidigen. Wir müssen tatsächlich auch so denken, dass wir sagen, es ist nicht profitabel, wir wissen es. Wir bewahren es aber, so wie wir auch natürlich eine Bundeswehr bewahren, obwohl sie total unprofitabel ist, aber gebraucht wird. Und ich warne wirklich, und damit bin ich auch ruhig, aber ich warne wirklich davor, zu unterschätzen, wie stark die Bedrohungsszenarien, insbesondere seitens Russland, auch tatsächlich noch sind. Also Verteidigung spielt eine Rolle. Und wir gehen naiv damit um. Genauso naiv gehen wir im Moment mit der Wirtschaftspolitik um. Und deswegen, es gibt keinen Welthandel, keinen freien mehr. Wir müssen uns jetzt selber mal auf den Weg machen und selber auf die Füße stellen. Und mit Stefan, vielleicht laden wir ihn mal ein hier in unseren Podcast und besprechen das auch mit ihm direkt. Aber mit Stefan und seiner Kehrtwende in Sachen Atom, das muss man ausbauen. Man muss einfach gucken, wie kann man Sozialdemokratie, die ja noch regiert, im Saarland sowieso, in Deutschland noch mit geringen Margen, wie kann man die auf den richtigen Pfad bringen? Und was Potsdam-Institut angeht, da bitte ich wirklich um Verzeihung, da werde ich langsam bös, weil die ständige Verbesserung von Klimabilanzen hier in Deutschland hat doch weltweit wirklich ein heißes Lüftchen verursacht.
Ja,
Wir importieren, ja, aber das
Jörg,
ist ja
ganz
der.
kurz. Also der Punkt hier an der Stelle war ja, dass Potsdam nicht in die Richtung gegangen ist und gesagt hat, es geht um die Fragestellung des Klimas, sondern es ging hier bei dieser Studie um die Frage, ist grüner Stahl in Deutschland wettbewerbsfähig? Und das, was du ja jetzt gerade gemacht hast, ist, dass du gerade genau gesagt hast, mit anderen Worten, dass wir Protektionismus brauchen. Und da habe ich einfach einen anderen Ansatz. Ich glaube nicht, dass wir durch Protektionismus in der Lage sind, unsere Wirtschaft zu schützen. Stefan Rauber sagt wörtlich, wir müssen Deutschland und Europa vor Billigimporten schützen. Wir müssen Billigimporte verhindern. Und das würde ja dann nur gehen, indem wir von unserer Seite aus Zölle erheben.
Haben wir ja getan, Christoph. Die
Ja.
CBAM, die Kohlenausgleichssteuer, Grenzausgleichssteuer für kohlenstoffreiche Produkte, CBAM, tritt ja bald in Kraft. Das ist von allen getragen worden. Übrigens auch von der EVP oder der CDU im Europäischen Parlament, von den Liberalen im Europäischen Parlament. Das ist etwas, was wir alle wollen. Also dieser Protektionismus, der Ökoprotektionismus, der kommt sowieso. Ja, das ist nichts Neues. Ob wir das jetzt beide gut finden hier oder nicht, das kommt eh. Aber wenn du
Ja,
nichts
wenn.
hast, mit dem du dich wehren kannst, wenn du
Na,
nichts Eigenes hast, ja,
da bin
dann.
ich ja bei dir. Nur die Frage ist ja die, wenn diese Zölle sind, die den europäischen Zertifikatehandel ausgleichen sollen, dadurch, dass wir Die Zertifikate haben wir schon an anderer Stelle darüber geredet. Dadurch, dass wir die Zertifikate aus dem Markt nehmen, wird die Produktion von CO2 teurer. Dadurch, dass die Produktion von CO2 politisch gewollt, richtigerweise teurer wird, haben wir andere Rahmenbedingungen, als das außerhalb Europas der Fall ist. Und deswegen sagen wir, wenn wir politische Kosten in der Produktion von Stahl haben, dann müssen wir diese für Importe auch umlegen. Das ist natürlich eine Perspektive, die richtig ist, brauche ich nicht drüber zu diskutieren. Ja? Wenn das aber die Fragestellung ist, ja, wir müssen gucken, dass wir diese Industrie hier behalten, und die muss unbedingt in Deutschland erhalten bleiben, dann glaube ich, dass das die falschen, dass das die falsche Perspektive ist, weil ich dann sage, ja, wo fängst du denn dann an und wo hörst du denn dann auf? Dann kommst du in eine Planwirtschaft, indem du Listen machst. Das ist eine bewahrungsfähige Branche und das ist eine nicht bewahrungsfähige Branche. Das ist automatisch, dann bist du ganz schnell bei Habeck, dann bist du ganz schnell bei der Frage, es gibt Branchen, die kriegen Subventionen und andere, die kriegen keine Subventionen. Es gibt gute Arbeitsplätze und es gibt schlechte Arbeitsplätze. Und dann muss ich als alter Hayek-Jünger sagen, das halte ich für einen vollkommen falschen Ansatz. Wir müssen insgesamt wettbewerbsfähiger werden. Und wenn wir insgesamt wettbewerbsfähiger werden, dann sind wir auch in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen. Und durch den Blick in den Rückspiegel und die politische Festlegung von guten und von schlechten Arbeitsplätzen werden wir das Saarland nicht retten.
Da darf ich mal fragen, was das denn genau bedeutet. Also erstens, wenn ich wettbewerbsfähig werden will gegenüber chinesischen Produkten, dann steht mein System der freien Marktwirtschaft in direkter Konkurrenz mit einem System der Staatswirtschaft, der Plan des Staatskapitalismus. Das machen die Chinesen ganz, ganz klar und ganz erfolgreich, bis auf die Kommastelle genau. Und da muss ich verstehen, wenn ich das tue, wenn ich meine Wirtschaft diesem Staatskapitalismus aussetze im direkten Vergleich, dann werden wir sehr bald alle BYD, also Build Your Dreams, chinesische Autos hier fahren, weil wir ja Gesetze haben, nicht wahr, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr fahren dürfen. Also, wir können nicht konkurrieren mit denen, wenn wir uns nicht schützen. Wir können denen zwar auferlegen, bitte haltet euch an unsere Regeln. Das hat Frau von der Leyen und der EU-Ratspräsident Costa letzte Woche getan bei Xi Jinping. Da hat er sich kaputt gelacht. Ja? Da hat er gesagt, wenn ihr wollt, dass wir euch Graphit und Graphen exportieren, was wir jetzt gestrichen haben, was ihr für eure Stromnetze braucht, ja, dann öffnet mal eure Märkte für unsere Produkte. Also, es ist nicht so einfach. Und Hayek, ich habe ihn geliebt während des Studiums, aber Hayek ist Theorie, genauso wie Potsdam-Theorie ist. Und die Realität ist doch folgende. Rheinmetall baut im Moment Produktionsstandorte auf in einem Piloten, um synthetische Kraftstoffe zu produzieren. Rheinmetall baut in ganz Deutschland an wenigen Standorten kleine Fischer-Tropsch-Dinge auf. Was ist das? Wir kennen das aus der Zwischenkriegszeit in Deutschland. Da wurde in Ermangelung von Treibstoff aus Holz, aus Biomasse, wurde über Fischer-Tropsch, übrigens eine Wasserstoff CO-Kombination wurden synthetische Kraftstoffe, Diesel damals hauptsächlich produziert. Wir können mit Fischer-Tropsch Kerosin, Diesel, Benzin, wir können alles machen. Warum machen die das? Weil sie sagen, Panzer können wir. Übrigens brauchen wir Stahl für. Wir können auch Artillerie, wir können das alles und Flugzeuge haben wir und wir haben sogar U-Boote. Was wir nicht haben, ist der Kraftstoff. Wir haben den Kraftstoff nicht, den Treibstoff, den wir brauchen, um diese Geräte fortzubewegen. Und deswegen gehen die jetzt in eine kleinteilige, selbstständige, autarke Produktion. Das kostet sau viel Geld. Aber sie machen es, weil es gibt zwei Treiber unserer neuen Wirtschaft im Moment. Das ist im Englischen zweimal F. Fun, das ist hier, das sind die Mobiltelefone, Fun, ja, und künstliche Intelligenz, da wird Geld verdient. Und Fear. Angst, Bedrohung. Und wir sind in einem Bedrohungsszenario. Das Bedrohungsszenario sagt, wir müssen innerhalb der nächsten 5 Jahre, und das ist schon eine lange Zeit, müssen wir in der Lage sein, Kraftstoffe überall in Deutschland selber zu bilden. Wir sind weit davon entfernt. Dafür brauchen wir unheimlich viel Wasserstoff. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich die Stahlindustrie habe, die das auch noch zusätzlich braucht, dann habe ich einen weiteren Treiber. So wird die neue, du hast gerade das Wort Kriegswirtschaft in den Mund genommen. Ich würde noch nicht sagen, dass es eine Kriegswirtschaft ist, aber wir befinden uns auf dem Weg in eine Zwischenkriegsphase, wo wir neu denken müssen. Und wo wir uns auch als Bundesrepublik, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg es sanft hat angehen lassen und sich nicht verteidigen musste, weil andere den Job gemacht haben, wir müssen uns da neu aufstellen. Und die Amerikaner haben ganz klar gesagt, ihr zahlt das. Ja, dann lasst uns doch aus den Mitteln, die wir jetzt aufwenden müssen, was Konkretes, was Sinnvolles machen. Ich sage es mal ganz hart. Wenn wir im Rahmen der Verteidigungsausgaben auch Teile der Stahlindustrie und der Ausgaben für die Stahlindustrie anrechnen könnten, und das geht, dann sollten wir das tun. Und genau da bin ich. Du nennst es Protektionismus, altes Denken. Ich nenne es zeitangepasstes Denken für die jetzige neue Zeit, so hart es mir auch fällt. Aber ich will nicht irgendwann mal meinen Enkeln sagen, ja, tut mir leid, wir haben damals uns die Lehrbücher angeguckt und bei Hayek stand was anderes. Und deswegen haben wir das so nicht gemacht. Tut mir leid, dass du jetzt für einen chinesischen Arbeitgeber arbeitest in einem russischen Arbeitslager.
Jorgo, da will ich nur noch an einer Stelle noch mal ein bisschen Wasser in den Wein reingießen, nämlich die Fragestellung, was das Thema Rüstung angeht. Also, nur damit das klar ist, die deutsche Automobilindustrie produziert etwas über 4 Millionen Einheiten pro Jahr. Wir reden im Moment darüber, dass Krauss-Maffei Wegmann im Moment 50 Leopard-Panzer pro Jahr produziert. Wir reden darüber, dass die bis 2027 auf 140 Panzer hochgehen wollen. Lieber Gott, glaubt denn irgendein Mensch auf dieser Welt, dass 90 zusätzlich Panzer im Jahr in der Lage sind, 4 Millionen Automobile zu ersetzen? Wir kriegen über die Rüstung, ja, wir sollten gucken, dass wir Rüstung auch im Saarland, dass wir davon mit profitieren. Aber kriegen wir den Hebel über die Rüstung, dass dann am Ende des Tages dadurch die Stahlindustrie oder die Automobilindustrie irgendwie transformiert werden kann und dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden können? Freunde, das wird am Ende des Tages nicht der Fall sein. Das bedeutet nicht, dass wir nicht das unterstützen sollten, dass wir nicht in die Richtung gehen sollten. Nur ich will auch, weil ich das ja an der einen oder anderen Stelle höre, ja, wir bauen jetzt die saarländische Automobilindustrie zur Rüstungsindustrie um und dann haben wir das morgen gesichert. Nein, Freunde, das wird am Ende des Tages nicht der Fall sein. Also es ist leider sehr viel komplizierter, als einfach nur zu sagen, wir legen da irgendeinen Schalter um.
Also hier bin ich tatsächlich der Meinung, dass die Einheiten, die du aufgezählt hast, zwar richtig sind, dass aber trotzdem hier ein interner Zusammenhang besteht. Wir können nicht alles in Rüstungsjobs umwandeln. Aber ich kann das E-Kerosin, was ich für die Bundeswehr dann zur Verfügung stelle, selbstverständlich auch am Frankfurter Flughafen oder am Saarbrücker Flughafen für normale Flugzeuge aufwenden. Ich kann die Kraftstoffe, die ich für die Panzer nutze, auch für die LKWs nutzen. Was ich sagen will, ist Dual Use. Ja? Du kannst über die Verteidigungsstrategie initiierte Projekte tatsächlich auch zivil natürlich nutzen. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen es schaffen, die Mittel, die jetzt veranschlagt sind, in Frankreich, in Dänemark, in den Niederlanden, auf der EU-Ebene und vor allem in Deutschland, und das sind erhebliche, also in Deutschland sind das 400 Milliarden, die wir jetzt dafür ausgeben, beziehungsweise die wir dafür aufnehmen. Wir gehen ja auch zum Teil an den Markt und holen uns, an den Finanzmarkt und holen uns Geld, um diese Projekte zu fahren. Die müssen dann in der Tat langfristig profitabel sein. Geht nur über Dual Use, geht nur darüber, dass man zivil das nutzt. Dann müssen wir aber auch, harte, klare Ansage jetzt, das Verbrenner aus 2035 selbstverständlich überdenken. Wenn ich synthetische Kraftstoffe nutze in Fahrzeugen, ja, dann werde ich die auch im Verbrenner nutzen können und nutzen müssen. Und dann werde ich jetzt dem Porsche sagen müssen, um Gottes Willen, dein Gewinneinbruch, der tut uns allen ja auch weh. Du kannst weiterhin Verbrenner bauen, wenn du diese Kraftstoffe nutzt, die wir jetzt über die Verteidigungsindustrie initiiert, aber auch zivil nutzen können. So wird ein Schuh draus. Ich will nicht nur für die 140 Panzer arbeiten. Ich will selbstverständlich für die Porsches und für die VW Golfs und Polos arbeiten. Aber da muss man denen auch erlauben, das zu produzieren. Ich erinnere daran, dass wir nach wie vor Supercredits zahlen für Tesla. Ja, wir kommen jetzt mittlerweile auf 11 Milliarden, die wir da schon bezahlt und veranschlagt haben. 11 Milliarden, die unsere Industrie dem Tesla einfach gibt, überweist, wegen dieser kranken Gesetzgebung, die wir in Europa haben. Das muss man machen. Die kommt übrigens von Potsdam. Ja? Potsdam hat da maßgeblich mitgewirkt, diese verrückte Selbstkasteiung und selbst, das ist ein Suizid, was wir da gemacht haben. Und dafür ist auch Potsdam und dieses Klimainstitut mitverantwortlich. Die machen viel Gutes, bitte nicht falsch verstehen. Die machen aber auch viel, was in der Theorie sich super anhört und heute uns Ergebnisse in der Wirtschaft bringt, die uns sehr wehtun. Und das muss jetzt endlich per Trendumkehr, Kehrtwende, aufhören. Da muss offen darüber geredet werden. Und ich möchte mich nicht als Klimaverweigerer deswegen blöd anmachen lassen. Das passiert oft. Nur weil man einfach vernünftige Zusammenhänge darstellt. Und das muss uns gelingen im Saarland. Und da haben wir immer noch eine SPD. Anke ist super, aber die Partei heißt immer noch SPD. Und ich sehe, was die manchmal in Berlin auch noch tun. Schwierig. Und diese Diskussion, die muss man auch antriggern über das Saarland, über Anke Rehlinger, über die SPD, damit das auch in Deutschland eine Rolle spielt. Da sind wir noch nicht.
Jetzt will ich an der Stelle einen, weil du jetzt da nochmal einen Ball ins Feld gelegt hast. Wie ja der ein oder andere geneigte Zuhörer weiß, habe ich ja auch mal meine Brötchen in der Politik verdient. Du sollst sie an den Taten messen und nicht an den Worten. Also, die besagte Ministerpräsidentin hat in jedem Interview, in dem sie in Berlin gewesen ist und Koalitionsvereinbarungen geführt hat, erklärt, sie will das größtmögliche für das Saarland rausholen. Ehrlicherweise, das Ergebnis ist mir bis heute nicht bekannt. Außer Ankündigungen und einer mittlerweile brillanten Rhetorik, also die Entwicklung auf rhetorischer Ebene der Ministerpräsidentin Chapeau. Aber wenn wir uns über die Substanz und die Ergebnisse unterhalten und über die Fragestellung, welche Resultate dort gebracht worden sind, dann, wie gesagt, ich bin hier der Advocatus Diaboli, muss ich sagen, ist das noch überschaubar.
Ja, da möchte ich aber auch ein positives Element anführen, nämlich die Mittel, die Finanzmittel, die zugesagt wurden für die Stahlindustrie im Saarland. Das ist ja nicht überall hingegangen. ArcelorMittal hat es jetzt zurückgegeben. Das Saarland hat diese Mittel in sehr hoher Menge, übrigens in der höchsten Subvention pro Kopf in der Nachkriegsgeschichte. Ja, das ist dieser Stahldeal mit dem Saarland. Das ist auch ihr Verdienst. So, das Geld ist schon mal da. Und jetzt ist ja meine These nicht zu sagen, verdamme sie dafür, dass sie Subventionen macht. Staatskapitalismus China, wir können nur damit dagegen anstinken. Bitte lobe sie dafür, und das tue ich gerade, dass sie so viel Geld ins Saarland bekommen hat. Aber jetzt muss man da auch was draus machen. Und deswegen bin ich bei Stefan Rauber. Weil jetzt ist das Geld da, jetzt lasst es uns entwickeln, lasst uns da einen Leuchtturm bauen, wo ganz Deutschland, ganz Europa und am Ende die ganze Welt drauf schaut. Das können wir tun. Und da bin ich eher geneigt, sie zu unterstützen. Ja, du hast recht. An den Taten muss man sie messen, nicht an den Worten. Aber diese Taten müssen jetzt eben weiter unterstützt werden. Und ich bin auf der Seite derjenigen, sage ich ganz offen, die sie da unterstützen. Würde ich übrigens auch für Stefan Toscani tun. Würde ich auch für einen Landesvater Christoph Hartmann tun. Es geht darum, wer ist da jetzt gerade, wer kann für das Wohlergehen unserer Saarländerinnen und Saarländer sorgen. Und da ist sie nun mal beliebt. Ich habe sie gerade erst wieder in Losheim am See beim Konzert erlebt. Sie macht das ganz großartig mit ihrer Rhetorik und mit ihrer Volksnähe. Das reicht aber eben nicht. Und da muss ein Plan her. Da sind wir dabei.
Da sind wir dabei und dann haben wir doch für die nächsten Wochen genügend Stoff. Ich habe mal mitgeschrieben, Rüstung müsste ein Thema werden. Planung für so ein Land kenne ich keine, aus den letzten Jahren nicht. Vielleicht auch aus den letzten Jahrzehnten nicht, weil vielleicht auch ein Plan gar nicht möglich ist. Fragezeichen. Automobilindustrie habe ich mir mal als Thema notiert. Und wir haben noch jede Menge mehr in petto. Wir starten dann jetzt durch ins zweite Halbjahr mit der spannenden Frage, nämlich die Saarfrage. Lieber Christoph, viele liebe Grüße nach Luxemburg. Und lieber Jorgo, viele liebe Grüße nach Brüssel.
Dankeschön.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Sehr gerne.
Tschüss, alles Liebe.
Danke dir, Thorsten.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.